Ich staune, so wie ich mich vorbereite, was alles in Gottes Wort steht über Verheißungen. Wenn du erst einmal anfängst, aufmerksam zu sein über Dinge in Gottes Wort, dann siehst du, wow, das ist überall etwas über Verheißungen. Und so, mich hat es begeistert, auch mich vorzubereiten in diese Richtung hier. Und wir stellen uns manchmal die Frage, ja, die Verheißungen kenne ich und ich lese die Verheißungen, ich spreche die Verheißungen aus, aber warum funktioniert es nicht in meinem Leben? Das sind manchmal die Fragen. Ich habe auch manchmal diese Fragen. Warum geht es manchmal schief? Warum funktioniert es nicht so, wie ich meine, es soll? Ich meine, alles richtig zu tun. Ich komme zu Gottesdienst, ich bete, ich lese die Bibel, ich versuche, alles richtig zu tun, doch geht es schief. Ich wurde daran erinnert, eine Geschichte, ich weiß, ich habe es ab und zu mal hier erzählt, als ich 10-jähriger Junge war. Und mein Vater hat für mich das erste Auto gekauft, woran ich mich erinnern kann, das mein Vater hatte. Er hat mal einen alten Prefect, das kennt ihr nicht, was dein Prefect ist, aber das war ein Auto. Und dann hat er ein 58er Pontiac gekauft, der 57er Chevy, das kennt ihr, den Chevrolet, das ist ein Klassiker. Das war ein Jahr neuer, der Pontiac, 58er, weiß, tolles Auto. Und mein Vater war sehr stolz darauf und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, was der Anlass war, aber wir als Familie waren alle im Auto. Und er hat zu meiner Mutter gesagt, Mary, why don't you drive? Warum probierst du nicht zu fahren mit unserem neuen Auto? Das war Automatik, wunderschönes Auto. Und sie sagte, ich habe, was war das, 30 Jahre nicht Auto gefahren. Und sie war gewohnt, auf dem Land einen alten Model T Ford zu fahren. Ihr kennt diese Auto. Und das war ein Auto, wo du Doppelkupplung machen musstest. Niemand kennt heute, was Doppelkupplung ist. Wenn du runterschaltest, du gibst die Kupplung rein im Neutral und die Kupplung raus, nochmals rein und dann in den niedrigen Gang. Ja? Sonst geht's und so. Du musstest lernen, mit Feingefühl das zu fahren. Und die Bremse musst du pumpen. Und dann endlich fährt es langsamer. So waren die Model T Fords. Und mein Vater hat meine Mutter überredet, zu fahren. Schönen Sonntagnachmittag. Und sie steigt ein. Und alles, woran ich mich erinnern kann, wir fuhren in eine Richtung. Und mein Vater sagt, bieg hier ab, rechts ab. Und sie macht die Rechtskurve, hat ein bisschen breit genommen. Und da war ein Auto geparkt auf die andere Straßenseite und voll dagegen. Und dann, ich weiß, wo ich nur Kies gehört habe. Und wir bewegten uns ständig, stotterig. Und mein Vater sagt, die Bremse, die Bremse. Und meine Mutter sagt, ich trete auf die Bremse, es geht nicht weiter. Und sie war auf dem Gaspedal und schiebte das geparkte Auto. Endlich kam es zum Stillstand. Das Erstaunliche war, sie hat keinen Führerschein, sie war nicht versichert, aber mein Papas Versicherung hat alles gedeckt. Kannst du dir das vorstellen? Das waren Tage. 58. Jetzt ist es andere Zeiten. Aber meine Mutter hat der Lenkrad in der Hand. Sie hat Füße auf den Pedalen. Es gab nur zwei Pedalen. Es waren die richtigen Pedalen. Sie hat den richtigen Fuß benutzt. Aber es funktioniert nicht so, wie es funktionieren sollte. Was war los? Fuß auf dem falschen Pedal. Nicht alles so bedient, wie es hätte bedient werden sollen. Und so kommen diese Fragen. Wir suchen Antworten. Wo ist Gott? Es gibt eine Tragödie in der Familie und man schreit, ja, wo ist Gott, wenn man ihn braucht? Das hören wir immer wieder. Was hat Gott je für mich getan? Warum soll ich ihm mein Leben geben? Das sind ehrliche Fragen, die Menschen sich stellen. Und warum soll ich zu Gott gehen? Er ist nie in meinem Leben gewesen. Ich musste alles selber erreichen. Und so haben wir Enttäuschungen, Unwissenheit, dieses falsche Bild von Gott, was wir letztes Mal angesprochen haben. Und letzte Woche haben wir über Verheißungen gesprochen, über viele Verheißungen. Wenn du erst anfängst, du kannst Google nehmen, Bibelverse, Verheißungen. Du kriegst Listen von Verheißungen in Gottes Wort, die dir gehören. Aber es scheint weit weg von dir zu sein und es scheint nicht ein Teil von deinem Leben zu sein. Er sagt, er ist immer bei uns, aber wo ist Gott? Schau mein Leben mal an. Ich bin ziemlich einsam hier, ganz alleine. Und sagt, Gott ist immer bei mir, ich merke nichts davon. Er gibt Verheißungen, bedingungslose Liebe. Gott ist, er liebt mich wie, es geht nicht mehr. Ja, ich spüre nichts davon. Es scheint nicht richtig zu funktionieren. Schau meine Situation an. Bin ohne Arbeit, habe zwei kleine Kinder, bin alleine, habe Rechnungen zu bezahlen, brauche Winterreifen, brauche einen neuen Kühlschrank, kaputt gegangen letzte Woche, vorletzte Woche, Katze ist gestorben. Und. Eins nach dem anderen. Und du fragst dich, ja, wo ist der Gott, der mich bedingungslos liebt? Ist nicht unbedingt ein Ausdruck der bedingungslosen Liebe, wenn ich meine Situation anschaue. Man kann sagen, ich bin auch ein Christ, ich habe Jesus aufgenommen und trotzdem geschehen diese Dinge hier. Du sagst, ich will an Gott glauben. Aber weil es nicht so funktioniert, wie ich will, dass es funktioniert, habe ich Mühe, Gott wirklich zu vertrauen mit meinem ganzen Leben. Vielleicht bist du zum ersten Mal hier. Vielleicht suchst du was in deinem Leben. Vielleicht suchst du Sinn im Leben. Vielleicht suchst du diesen Gott, wovon du gehört hast. Und jemand hat dich vielleicht mal eingeladen und erzählt von seinem Leben und ist besser geworden, seit er sein Leben Jesus übergeben hat. Und du sagst, ja, ich probiere es mal aus. Aber mein Leben sah nicht so gut aus bis jetzt. Am Ende diesen Gottesdienst geben wir eine Gelegenheit, den ersten Schritt zu nehmen in die richtige Richtung hier. Aber du bist vielleicht skeptisch. Schnall die Sicherheitsgurte an. Gott hat uns etwas zu sagen. Gott hat uns viele Verheißungen gegeben. Gewaltige Verheißungen. Als wir diese Lieder gesungen haben heute, merkte ich Verheißung, Verheißung, Verheißung. Gott ist immer bei uns. Das kam wieder durch in ein Lied dort. Es sind Verheißungen. Einige davon haben wir erwähnt, letztes Mal nur kurz zusammenzufassen. Johannes 10, Vers 10. Jesus verspricht uns ein Leben in ganzer Fülle. Ein Leben im Überfluss. Und ein Leben, was wirklich Sinn und Bedeutung hat. Das ist eine Verheißung. 1. Johannes 1, Vers 9. Vergebung der Sünde. Ja, ich habe immer noch Schuldgefühle. Trotzdem, wer bin ich, dass ich diese Vergebung einfach so annehmen soll? Das sind Verheißungen. Römer 8, Vers 38 und 39, diese bedingungslose Liebe. Epheser 2, Vers 8 und 9, unverdiente Gunst, die Gnade, davon haben wir auch gesungen, wo Gott uns so liebevoll behandelt und gibt uns nicht das, was wir verdient haben, sondern gibt uns das, was wir nicht verdient haben. Sein Gunst, das sind Verheißungen. Philipper 4, Vers 19, er spricht von Versorgung. Er gibt uns, oh, das ist ein bisschen langsam hier, die Technologie geht zu langsam. Philipper 4, 19, Versorgung, dass er sich versprochen hat, uns zu versorgen mit unseren Nöten, auch finanziellen Nöten. Ja, aber schau meine Situation an. Sprüche 16, Vers 7, ich liebe diesen Vers hier auch. Und das geht um, er wird auch deine Feinde dazu bringen, Frieden mit dir zu stiften. Das wird Gott tun. Er will es tun. Er möchte das tun. Und so, das sind diese Verheißungen. Und eins haben wir erwähnt, und ich könnte das nicht loslassen letztes Mal. Glaube aktiviert Verheißungen Gottes. Hört ihr das?
Ja.
Ich auch. Das sind neue Mikrofone. Da probieren wir das. Dieses. Kannst du mich hier ausschalten? Glaube aktiviert die Verheißungen Gottes. Haben wir geendet letzte Woche. Hebräer 4, Vers 1 und 2 ist ein interessantes Vers. Und es geht über das Volk Israel. Die waren in die Wüste. Und sie waren in die Wüste, weil sie Gott nicht vertraut hatten. Sie glaubten nicht die Verheißungen, die Gott ihnen gegeben hat. Gott sagt, ich werde euch in dieses neue Land hineinführen. Und da waren Feinde im Land. Und sie dachten, die Feinde waren größer, als Gott fähig war, sie den Sieg zu geben über die Feinde. Und so müssten sie 40 Jahre in die Wüste herumwandeln. Und dann heißt es hier, deshalb müssten wir alles daran setzen, das Ziel nicht zu verfehlen. Denn Gottes Zusage, Verheißung, uns seine Ruhe zu schenken, ist noch nicht erfüllt. Ihnen, das heißt, er redet jetzt von Israel hier und diese Geschichte, Ihnen, Israel, freilich nutzte dies nichts. Die Verheißungen nutzte das Volk Israel damals nicht. Denn sie haben Gottes Zusage, Gottes Verheißungen zwar gehört,
aber sie vertrauten Gott nicht. Wenn ihr das Englisch liest, da heißt es, didn't mix faith with it. Sie haben ihr Glauben nicht mit den Verheißungen vermischt. Ja, aber ich glaube, was die Bibel sagt. Manchmal drucken wir aus, ich glaube, und damit meine ich, ich hoffe, dass es funktionieren wird. Es ist mein Wunsch, dass es so wird in meinem Leben. Aber dich auf dem so zu verlassen, dass egal was die Umstände um dich herum sind, du bist überzeugt, das ist Wahrheit. Nur weil Gott es gesagt hat. Puh, das ist ziemlich steil. Man sagt, ja, das ist mein Glauben. Was ist dein Glauben? Hier, diese Dinge auf dieses Papier, was ich glaube. Die Bibel sagt dies, das, das und das, das ist mein Glauben. Das ist nicht, wovon ich spreche. Das lernt man in Konfirmandenunterricht, im Katechismus. Ist alles gut, diese Dinge zu kennen, zu lernen. Dinge, wo du sagst, ich glaube dies, ich glaube das. Aber wenn wir hier davon reden, wir müssen glauben. Mein Glauben muss gestärkt werden. Das sind nicht mehr Dinge auswendig zu lernen im Kopf und zu wiederholen. Schade nicht, das zu tun. Aber wenn wir von unserem Glauben sprechen, man könnte es so beschreiben, das ist meine Definition. Glaube ist ein festes Vertrauen auf das, was Gott sagt, allein weil er es gesagt hat. Ja, das ist ein Mund voll. Und das ist ein Wagnis, Entschuldigung, so zu leben. Gott sagt, er kümmert sich um mich. Er versorgt mich, ist meine Versorgung, er ist meine Quelle. Aber schau meine Situation an. Es entspricht nicht das. Aufgrund meiner Situation, wie kann ich seine Verheißung glauben? So handeln wir meistens. Die Umstände entsprechen nicht die Verheißungen Gottes. Und so was tun wir? Wir stellen Gottes Verheißungen in Frage. Da ist kein Glauben vermischt mit Gottes Verheißung. Aber wenn wir, egal was die Umstände sagen, Gottes Verheißungen glauben und bekennen, das ist die Wahrheit, was Gott gesagt hat. Egal was meine Umstände sagen, okay, das ist ein will not compute Situation, das macht keinen Sinn. Macht keinen Sinn, das ist dein Verstand. Und wir kommen auf dieses hier jetzt. In Römer 4, Vers 20 gehen wir zu Abraham, ein Mann in der Bibel, den viele kennen. Und Gott hat ihm eine Verheißung gegeben und sagte, Abraham, ich weiß, du bist 100 Jahre alt und deine Frau Sarah ist genauso alt wie du. Ihr habt noch keine Kinder, deine Frau ist unfruchtbar. Aber ihr werdet ein Kind kriegen. Poh. Wenn man hier über 50 ist, denkt man, dass die Zeit ist schon vorbei. Obwohl Wunder geschehen auch heute. Aber mit 100 zu denken, ich kriege ein Kind, vergiss es Gott, das ist die falsche Adresse, der wohnt dort. Nicht mich und meine Frau. Sie hat nie ein Kind geboren. Und jetzt sollen wir ein Kind bekommen? Und Gott sagt, du wirst Vater vieler Völker werden. Abraham hörte die Verheißung. Gott sprach es aus zu ihm. Und diesen Vers sollst du hinter deinen Ohren schreiben. Ich weiß nicht, warum den Ohren, aber irgendwo du sehen kannst, auf den Spiegel lieber. Er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben. Sondern, nur weil er es gehört hat, und alle Umstände sprachen dagegen, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Er war vollkommen überzeugt davon, dass Gott das, was er versprochen hat, auch tun kann. Völlig überzeugt. Vollkommen überzeugt, allein weil Gott es gesagt hat. Sind wir dort? Wir schauen immer die Umstände an, oder? Und wir diskutieren mit uns selbst, wir diskutieren mit Gott. Wir überlegen, ja, dann warum ist das nicht so und warum ist das nicht so und dann sollte das geschehen. Ich kenne die Situation. Der hat auch geglaubt und das ist nicht geschehen. Ich will euch was sagen, wenn ihr etwas Gewaltiges lesen wollt über diesen Thema, The Believer's Voice of Victory, diese Ausgabe hier, der letzte, November 2014, ist ein super Artikel über Glaube, der den Job erledigt. Wenn du in dieser Situation dich befindest, du solltest zu den Infotisch gehen, gleich nach dem Gottesdienst, sag, wo ist diese Ausgabe? Einige haben wir. Wenn nicht, sollst du es abonnieren, dann hast du es jeden Monat in deinem Briefkasten. Damit dein Glauben gestärkt wird. Es hängt alles zusammen mit deinem Glauben. Aber was tue ich, mein Glauben zu stärken? Wir wandeln herum in diese Welt und versuchen dies und diesen Programm und diese Psychologie und diese Religion und versuchen irgendetwas und gehen nicht an der Quelle. Und Gott sagt, ich habe etwas für dich, wo du lernen kannst. Und das ist alles in meinem Wort hier in der Bibel. So, Glaube kommt aus deinem Geist, aus dem Geist des Menschen. Nicht den Verstand, nicht dem Körper, sondern aus dem Geist. Jetzt, der Mensch ist dreiteilig. Ich habe das mal erwähnt. Und wenn du das noch nicht weißt, ist höchste Zeit, dass du das lernst. Du bist mehr wie ein Leib. Aber der Leib ist das, was wir sehen. Und das ist das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen können. In diesem Leib hast du eine Seele. Und diese Seele ist dreiteilig auch. Hast einen Sinn, du hast einen Verstand, du hast auch Gefühle, Emotionen und du hast auch eine Wille. Oder? Wer hat diese drei Teile? Wille, Sinn und Emotionen. Hast du die mal gesehen? Hast du deinen Verstand gesehen? Ja, weißt du überhaupt, dass du einen Verstand hast? Vielleicht ist alles eine Funktion deines Körpers. Du weißt, da ist mehr. Der ist ein innerer Mensch, der innere Leben, das ist die Seele von dem Mensch. Und dann gibt es den innersten Teil von dem Mensch und das ist sein Geist. Du bist wirklich ein Geistmensch. Und Geist und Seele sind unzertrennbar und die sind ewig. Sie bleiben für immer und sind ewig da. Irgendwo bleibt dein Geist und die Seele. Das ist ein Teil, unzertrennbar. Wir brauchen den Körper, solange wir auf Erden sind. Aber wenn wir nicht mehr auf Erden sein, du nicht mehr auf Erden sein wirst, dann brauchst du den Körper nicht mehr. Und wir sagen, du stirbst. Nein, 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 nein. Dein Körper stirbt, aber du lebst weiter. Du lebst ewig. Das sind neue Gedanken für manche Leute vielleicht. Was? Wo bin ich hier gelandet? Aber du musst es erkennen. Lies die Bibel und du lernst davon. Der innere Mensch, deine Seele, dein Verstand, deine Gefühle, deine Wille, dein Geist muss im Einklang mit der Wahrheit Gottes kommen. Du musst anfangen, die Dinge auszusprechen, die Gott über dich sagt. Gott ist immer bei mir, auch wenn ich es nicht fühle. Was haben deine Gefühle mit Wahrheit zu tun? Sehr wenig. Was ist die Wahrheit? Gott ist bei mir. Er liebt mich, so wie er Jesus liebt. Aber ich fühle das nicht. Unsere Gefühle sind mächtig, stark und beherrschen uns sehr oft und viel zu oft, würde ich sagen. Wenn wir anders reden, ich weiß nicht, wo Gott ist in meinem Leben. Ich glaube, Gott liebt mich nicht. Dann halten wir zurück, dass wir unseren Glauben stärken. Wir erwürgen es. Weil wir immer diese dummen Dinge aussprechen, die nicht wahr sind. Das sind nur unsere Gefühle oder Wahrnehmungen aufgrund Annahmen. Ah, es ist wieder Winterzeit, ich werde eine dicke Grippe bekommen. Willst du das? Und du sprichst von meiner Grippe, mein Kopfschmerzen. Ich sage das nicht mehr. Das ist nicht meins, ich will es nicht behalten. Du kannst es haben, wenn du willst, aber ich will es nicht haben. Wenn ich angegriffen bin, diese Grippe greift mich an. Aber fang an zu lernen, was die Wahrheit ist. Man weiß nie, was Gott tun wird. Er bewegt sich in mysteriöse Wesen. Weise. Wege. Das war Zusammenschluss von Wege und Weise, ja. Neudeutsch. Durch die Wahrheit in Gottes Wort können wir anfangen, Autorität über falsches Denken zu nehmen. Und dadurch entwickeln wir Glauben. Das ist ein neuer Gedanke für manche Menschen. Statt immer über die Umstände zu reden. Ich habe nicht genug Geld. Niemand mag mich. Das baut kein Glauben auf, oder? Steht der Glauben in solche Aussagen? Ich habe immer Pech. Ja, du glaubst an das Negative. Es ist schon eine Art Glaube, aber es pervertiert. Glaube kommt nicht aus der Vernunft. Glaube kommt nicht aus der Vernunft oder aus deinem Sinn, aus deinem Intellekt. Soll ich es nochmal sagen? Weil du glaubst es noch nicht. Weil wir meinen, wenn ich das durchdenke, lang genug und darüber rede und diskutiere, endlich werde ich es verstehen und dann wird Glaube entwickelt. Oh, es gibt Gottes Wahrheit, den wir verstehen sollen. Und das sind die Dinge, die durch unseren Sinn und Gedanken gehen muss. Gottes Wahrheiten. Aber wenn wir in einer kleinen Gruppe sitzen und nur erlauben, dass unsere Vernunft und Denkvermögen die Probleme in unserem Leben löst, Glaube kommt nicht hervor. Das ist, ich suche immer dieses Wort und ich bin wieder im Wörterbuch gegangen. Auf Englisch sagt man reason. We reason about something. Und die Gemeinde, die länger dabei sind, ihr kennt mein Wort, vernünften. Merkt euch das, weil es ist noch nicht in Duden. Ihr seid weit voraus. Irgendwann kommt es in Duden und dann sagt ihr, ah, mein Pastor hat uns das Wort schon beigebracht hier. Ja? Und die Gemeinde ist man fortschrittlich hier. Ja? Wir vernünften, ihr versteht, was ich damit meine. Ja? Wir sitzen herum und vernünften, nur mit unseren Vernunft und Sinn und Glaube kommt nicht hervor. Wir ziehen menschliche Schlussfolgerungen. Ich brauche Arbeit, ich brauche Geld, ich kann meine Rechnungen nicht zahlen, bald sind wir im Obdachlosenheim. Ist das Glaube? Es ist Angst. Was pervertierte Glaube ist, es ist eine Art Glaube, aber negatives Glauben. Vernunft allein schafft kein Glauben. Der mag mich nicht. Er sitzt nicht mehr neben mir in der Gottesdienst hier. Wahrscheinlich mag er mich nicht. Das sind Annahmen, die wir haben. Und wenn wir nicht aufpassen, die Dinge, die wir als Annahme annehmen, werden für uns Tatsachen. Und diese Tatsachen, was wir meinen, sind Tatsachen, erzeugen Angst. Ich nehme an, er mag mich nicht. Ich nehme an, ich habe nicht genug Geld. Ich nehme an, wir werden im Obdachlosenheim enden. Ich nehme an, ich werde Insolvenz machen, melden müssen. Ich nehme an. Und da kriegen wir Angst. Das ist pervertiertes Glauben. Was ist hier los mit all den Verheißungen, die wir haben? Wir müssen uns mehr und mehr mit Gottes Verheißungen beschäftigen, damit die Wahrheit aus diesen Verheißungen unseren Sinn verändern, unsere Denkweise verändern. Und wenn es anfängt, unsere Denkweise zu verändern, egal wie die Umstände aussehen, aktivieren wir die Kraft, die Verheißungen Gottes. Gott hat gesagt, ohne Glaube ist es unmöglich, mich zu gefallen. Wir müssen Gott vertrauen. Ich sage immer, Gott hat seine Hände sind gebunden hinter seinen Rücken und will, dass wir sein Wort, seine Verheißungen aktivieren, damit er was tun kann. Gott ist allmächtig. Und wenn wir murren. Wir murren. Hört sich an wie Murren. So ist es manchmal, ja? Gott sagt, ich kann nichts. Wenn wir zu Gott schreien, oh Gott, ich habe Probleme. Siehst du meine Situation? Du weißt, wie schlimm das ist. Oder weißt du nicht, wie schlimm das ist? Gott sagt, ich sehe es, ich sehe es. Ich habe es lang gesehen. Ja, warum tust du nichts? Weil Gott sagt, schenk mir etwas Glauben. Schenk mir Vertrauen. Da kann ich. Warum ist es so? Das musst du ihm fragen, wenn du ihm begegnest. So ist es. Und so, wir meckern, wir murren, wir sprechen immer das Negative aus. Es ist absolut kein Schimmer von Glauben. Und Gott hat uns so viele Verheißungen gegeben. Aber da fangen wir an, nachzusinnen über das, was Gott sagt. Er ist unser Versorger. Er liebt uns. Jesus starb, damit wir nicht unter dieser Last sein müssen. Wir können frei sein. Das erzeugt etwas in deinem Inneren. Und auch wenn die Umstände sich noch nicht sich geändert haben, eine Freude kommt auf. Und wenn diese Freude aufkommt, kann Dankbarkeit kommen. Wenn du wissen willst, glaube ich, habe ich Glaube. Hier sind zwei Zeichen, dass du glaubst. Du kannst dich selbst prüfen. Dankbarkeit ist eins. Gloria und ich habe in letzter Zeit ein bisschen über Dankbarkeit gesprochen, was es ist und wie wichtig es ist. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Du hast dein Auto kaputt gefahren. Ja, muss ich jetzt Gott danken, dass ich mein Auto kaputt gefahren habe? Oh, ich danke dir für diesen Unfall. Ich danke dir, dass mein Auto Schrott ist. Das hat es nicht gesagt. Es heißt, seid in allem dankbar. Nicht für alles dankbar. Ein Riesenunterschied. Vielleicht war es verschuldet selbst oder hast nicht aufgepasst oder es war nicht deine Schuld, aber egal. Gott, ich habe eine Situation, aber ich bin dankbar. Du kümmerst dich darum. Gott, du bist meine Lösung. Ich bin dankbar, dass ich dich habe. Ich bin dankbar, dass ich ein Gott, der mich liebt, dienen kann. Ich bin dankbar, dass ich zu dir gehen kann, egal was meine Not ist. Ich bin dankbar, dass ich eine Gemeinde habe, wo ich lernen kann. Ich bin dankbar für meine Familie, habe gesunde Kinder oder wenn sie noch nicht gesund sind, weil die Grippe gekommen ist, weil du gesagt hast, sie werden die Grippe kriegen. Ich bin dankbar, ich kann lernen, über diese Grippe zu bekommen. Ich bin dankbar, Jesus, du bist für unsere Krankheiten gestorben. Ich bin dankbar für was? Nathan war in der Schule hier in Black Forest Academy und hat gelernt, auch immer dankbar zu sein und zu danken für das, wofür ihr betet, sofort. Und andere in der Schule haben ihn gefragt, ja Nathan, du dankst immer, du bittest nichts. Ja, ich bitte einmal und dann danke ich Gott ständig dafür, weil ich weiß, er hat mein Gebet gehört. Und das war für manche Christen auch ein neuer Gedanke. Fang an zu danken, nicht zu mürren. Wenn du nur mürrst, Gott sagt, oh, es kann nichts mehr. Aber wenn der Glaube kommt und wenn du glaubst, dann kommt die Dankbarkeit hoch. Dankbarkeit ist ein Ergebnis von das Wirken Gottes in deinem Geist. Und wir lernen mehr und mehr über, also Gottes Wort ist voll, schreib Galater 5, Vers 22 auf, dass Dankbarkeit ist ein Teil von Gottes Wirken in deinem Geist. Nicht Vernunft, nicht Verstand. Epheser 5, Vers 20 spricht wieder über einen Lebensstil der Dankbarkeit. Wenn ich Menschen begegne, wenn ich einige von euch begegne, ich sagte einige, weil du bist nicht gemeint, wie geht's? Da fängt eine Geschichte, eine lange Reihe von, oh, das geht nicht gut und das ist schlecht, du solltest mal sehen, was der, oder hören, was der Arzt mir gesagt hat und. Ich habe Herausforderungen und Probleme und es wird eine lange Liste von Reklamationen und warum dies nicht, warum das nicht? Wo ist die Dankbarkeit? Das ist kein Glauben wahrscheinlich. Man kennt die Verheißungen Gottes nicht. Ja, aber ich kenne die Umstände. Die Umstände verursachen auch kein Glauben. Auch wenn du darüber vernünftest, über deinen Umständen, es erzeugt kein Glauben. Du erfährst es, du ernährst dich auf Gottes Verheißungen. Und da fängt der Glaube an. Umstände haben sich nicht geändert. Da fängt Dankbarkeit an. Und Gott sagt, aha, ich sehe, du hast Glauben. Du hast Vertrauen in mir, sagt Gott, und in meine Verheißungen. Jetzt kann ich was tun. Und erstaunlicherweise fangen Dinge sich zu ändern. Wer hat mal sowas erlebt, wo es tatsächlich anfängt, sich zu ändern? Aber man muss Glaube zum Ausdruck bringen. Und wenn du in Glauben bist, da kommt Dankbarkeit. Und das Zweite ist, du hast Freude. Weißt du, manche Leute, die gehen zu der Arbeit und sie Montag und sie pfeifen und sind glücklich und strahlen Freude aus. Und die anderen Mitarbeiter sagen, wieso spinnst du? Was ist mit dir los? Montagmorgen und du pfeifst und hast ein Lächeln auf dem Gesicht. Weil du weißt, du kennst deinen Papa. Er kümmert sich um dich. Es gibt Lösungen, auch wenn du es noch nicht siehst. Aber wenn der Glaube da ist, weil nicht nur allein von deiner Vernunft hast du alles durchgedacht, wie Gott es tun könnte. Oh, wir sind Weltmeister in dem. Wenn wir ein Problem haben, Gott, du könntest das machen, du könntest das machen, du könntest ihm dazu bewegen, das zu tun. Und wir sagen Gott, so könntest du tun, das tun. Er sagt, oh, Herr, danke, danke, ich wäre nie auf dem gekommen, ja. Einer lacht. Nicht, weil er denkt, ich bin dumm. Hoffentlich nicht. Aber der Gedanke ist dumm. Gott zu sagen, was er tun könnte, wenn er viel mehr weiß als wir. Ihr versteht, was ich meine. Ja? Wenn ich das so erzähle, na ja, logisch. Mein Vernunft sagt mir, dass es logisch ist. Und so muss ich tiefer gehen als nur allein meinen Vernunft. Ich wollte einen gewaltigen Vers lesen über Glaube, über Freude, Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Ich habe ein paar Teile daraus geholt, aber lies den Ganzen, wenn du die Zeit hast. Du hast die Zeit. Nimm es. Heute. Es kommt darauf an, was du willst. Wenn du zufrieden bist mit das, was du hast, murren über deine Murmeln. Das alles, was du hast, dann ein paar Murmeln dort in der Hand, dann brauchst du das nicht. Aber wenn du mehr willst, dann musst du was tun. Ich liebe diese Verse. Philipper 4, Vers 4. Freut euch im Herrn. Ich betone es noch einmal. Freut euch. Dann Vers 6. Sorgt euch um nichts. Ha, ha, ha. Du kennst meine Situation nicht. Das könnt ihr rauslöschen aus deiner Bibel, weil das stimmt nicht. Richtig? Denn Vernunft sagt es. Aber irgendwie im Geist spürst du, ja, zu dem will ich hin. Sorgt euch um nichts. Sorgt euch um nichts, was noch nicht geschehen ist. Das macht nur Angst. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Nimm das ernst. Oh Gott, wenn du nicht da irgendwas tust, gehen wir unter. Wir werden nicht mehr lang hier bleiben können. Weißt du das, Gott? Er sagt, wen denkst du, dass ich bin? Ich weiß alles. Wo ist der Glaube? Kein Schimmer von Glauben. Und dankt ihm. Ich danke dir für die Lösung. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht, wie du es tun wirst. Das ist deine Sache, Gott. Du bist allwissend. Vers 7. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Der Frieden größer ist als unser was? Menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Frieden wird euer Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Dort zu sein. Das ist, was der Vers im Hebräerbrief gesagt hat. Das Volk Israel kam nie zur Ruhe, weil sie keinen Glauben mit den Verheißungen vermischt haben. Aber wir haben die Gelegenheit. Deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb kam er auf Erden, damit wir diesen Frieden und diese Ruhe haben könnten. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Wir leben in Zeiten der Unruhe. Sehr viel Unruhe überall herum. Und dieser Glaube wird erzeugt durch Nachsinnen über die Verheißungen Gottes. Römer 10, Vers 17 spricht davon. Glaube kommt durch das Hören von Gottes Wort. Man muss die Bibel in der Hand nehmen. Man muss es lesen. Oder heutzutage können wir es im CDs im Auto haben, man muss es hören. Aber es kommt davon, was Gott gesagt hat. Das erzeugt der Glaube. Und da kommt der Frieden, Dankbarkeit und der Freude. Ich habe gesagt am Anfang, wenn du hier bist und du bist verwirrt, vielleicht zum ersten Mal überlegst du dir, gibt es überhaupt einen Gott? Ich habe noch eine Verheißung, was ich dir anbieten will. Johannes 1, Vers 12. Die ihn aber aufnahmen und an ihn, Jesus, glaubten, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Schließ die Augen. Ja, es sind viele hier, die wahrscheinlich sagen würden, ich glaube, ich habe Jesus aufgenommen. Aber glaubst du wirklich seine Verheißungen für dein Leben, für deine Situation, für das, was du brauchst? Triff eine Entscheidung, Gott an seinem Wort zu nehmen, so wie er es gesagt hat. Allein weil er es gesagt hat, Vater, ich schaue nicht mehr auf meinen Umständen, sondern ich fixiere mich auf das, was du gesagt hast, weil deine Worte sind Leben. Deine Worte erzeugen Glaube. Und das Vertrauen auf deine Verheißungen bringt Lösungen, positive Veränderungen. Und da kommt das Leben im Überfluss. Das ist meine Entscheidung. Wenn du eine Entscheidung heute triffst, ich ermutige dich, wie am Anfang der Gottesdienst, nimm diese Kontaktkarte, schreib es auf, tu es im Opferbecher, der gleich rumgereicht wird. Aber wenn du hier bist und du sagst, Pastor Al, du hast einige interessante Dinge erzählt. Einiges habe ich noch nie gehört. Aber irgendwie macht es Sinn. Ich kenne nicht viele Verheißungen, sagst du. Aber hier habe ich dir eine Verheißung gelesen, wer Jesus aufnimmt und an ihm glaubt, der wird Kind Gottes. Das ist der Anfang, das ist der erste Schritt. Jesus tat für uns, was wir nicht tun könnten. Er hat unsere Sünden auf sich genommen und bezahlte den Preis, der bezahlt werden müsste. Wie in unserer Rechtsstaat, wer das Gesetz übertritt, muss eine Strafe bezahlen und dann ist es versöhnt. Und so ist es auch, Sünde muss bestraft werden, muss bezahlt werden. Wir könnten es nicht tun, wir können nichts bringen, wir waren ungerecht. Aber Jesus, der Sohn Gottes, der gerecht war, der nie gesündigt hat, wurde zur Sünde gemacht, steht in der Bibel. Und er nahm alles, was wir falsch getan haben, auf sich und wurde bestraft, damit wir leben könnten. Die Rechnung ist bezahlt. Und alles, was wir tun müssen, wie diese Verheißung sagt, wer ihn aufnimmt und an ihm glaubt, das ist eine Qualitätsentscheidung. Sagt Jesus, ich glaube. Du wirst vergeben, du wirst zu Kind Gottes. Und dann kommt Gott in deinem Leben hinein und fängt an, Dinge zu verändern fürs Positive. Und wenn du hier bist und du sagst, die Entscheidung will ich heute treffen, ich möchte dir helfen. Wie werde ich dir helfen? Indem wir als Gemeinde alle zusammen unser Glauben zum Ausdruck bringen in einem Gebet, damit du mitbeten kannst. Und das Gebet beinhaltet etwas wie, bin ein Sünder, brauche Jesus in meinem Leben, du bist für meine Sünden gestorben und ich glaube dir. Setz mein Vertrauen auf dich. So in der Richtung, das werden wir alle zusammen tun, mehr nichts. Wenn du sagst, das will ich tun, hast es noch nie getan, aber es musst du einmal machen. Wenn du hier bist, niemand muss rumschauen, Augen zu. Ich möchte dir helfen. Zeig mir mit kurz Hand hoch und sagst damit, hilf mir, diese Entscheidung zu treffen. Ich will mit dir beten. Ist da jemand? Ja.